Wir befinden uns in dem Abschnitt Kapitel 24, den Versen 4 bis 31, wo Jesus prophetische Aussagen macht über die letzte Zeit, die Zeit zwischen seiner Himmelfahrt und Wiederkunft. Wir sind immer noch im ersten Abschnitt, den Versen 4 bis 14, wo er zuerst einen kurzen Überblick gibt. Besprochen hatten wir erstens die Verse 4 und 5, in denen er vor Verführung warnt. Lasst euch nicht auf die verkehrte Bahn ziehen, sagt er gleichsam. In den Versen 6 bis 8 spricht er vom Anfang der Weltwehen und will uns gleichsam sagen, lasst euch nicht aus der Bahn werfen. In den Versen 9 bis 12, dort befinden wir uns, ist von gesellschaftlichem Druck die Rede. Und da werden wir aufgerufen, gleichsam aufgerufen, stolpert nicht auf der Bahn. Wir kamen zum Ende dieser Verse, aber ich möchte noch einmal eine Zwischenbilanz ziehen, dieser Verse 9 bis 12. Es sind hier vier seelsorgerliche Fragen. Wir haben vier Verse. Und aus jedem Vers begegnet uns gleichsam eine seelsorgerliche Frage, die wir persönlich zu beantworten haben. Vier seelsorgerliche Fragen legen die Verse 9 bis 12 uns nahe. Vers 9 heißt es, dann werden sie euch den Bedrängern ausliefern und werden euch töten. Und ihr werdet von allen Völkern gehasst werden, meines Namens wegen. Die Frage, die uns hier entgegentritt, ist mir der Name meines Herrn mehr wert als leibliches Wohl und Leben? Das ist, was Jesus mich fragt. Vers 10. Und dann werden viele zum Stolpern verursacht werden und werden einander ausliefern und einander hassen. Frage aus diesem Text: Werde ich bereit sein, unter Lebensgefahr für meine Glaubensgeschwister einzustehen? Oder lasse ich sie fahren, um mich selbst zu retten? Werde ich bereit sein, unter Lebensgefahr für meine Glaubensgeschwister einzustehen? Vers 11. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele irreführen. Die Frage, die mir hier begegnet, habe ich genug am alten Wort Heilige Schrift? Wohne ich darin, ist mir das genug? Oder greife ich zu schnell nach Neuem, das nicht neu ist? Und Vers 12, und wegen der Vermehrung der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Frage hier, ist mein Charakter gefestigt in den biblischen Tugenden der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit? Ist mein Charakter gefestigt in den biblischen Tugenden der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit? Gesetzlosigkeit ist Gerechtigkeit gegenübergestellt. Barmherzigkeit ist der Ausdruck der Liebe. Gesellschaftliche Liebe äußert sich in Barmherzigkeit. Wir kommen zu Römisch 4, Doppelpunkt, Punkt. In Vers 13. Nur ein Vers hier, in diesem Kurzabschnitt. Der Ruf des unsichtbaren Herrn begleitet die Seinen. Der Ruf des unsichtbaren Herrn begleitet die Seinen durch die Zeiten. Wir könnten es auch anders sagen. Haltet das Ziel vor Augen. Haltet das Ziel vor Augen. Vers 13. Wie steht es dort geschrieben? Aber wer bis zum Ende ausharrt, der wird gerettet werden. In diesem kurzen Satz ist einiges zu beachten. Einmal, diese Aussage gibt zu verstehen, dass nach dem sogenannten Ende, wer bis zum Ende ausharrt, dass nach diesem Ende Schlimmeres kommen kann als zuvor. Zuvor kommt Schlimmes. Aber jetzt spricht er von einem Gerettetwerden am Ende. Gerettet wovon? Von Schlimmerem. Von einer ewigen Verlorenheit. Diese Aussage deutet also an, gibt zu verstehen, dass nach dem Ende, in Anführungsstrichen, Schlimmeres kommen kann als zuvor, nämlich das Gegenteil von gerettet werden, verloren gehen. Der Ausdruck, wer ausharrt, bedeutet, wer im Lauf bleibt, nicht aufhört zu laufen. Wer darunter bleibt, wer nicht ausweicht, dem Druck ausweicht, der ja von verschiedenen Seiten kommt. Wer bei Jesus bleibt, nicht von ihm weicht. Es wartet nämlich das Heil, und es gilt bis anhin, bis dorthin, auszuharren. Die Erlösung, so heißt es bei Lukas, naht sich, und wir wollen nicht vorher loslassen. Wer ausharrt, der, in einem normalen Satz könnte man sagen, wer ausharrt, wird gerettet werden. Aber Jesus fügt ein Pronomen hinzu, der, in Form eines Artikels natürlich. Also, noch einmal darauf hinweisend, demonstratives Pronomen, das heißt hinweisendes Pronomen, dieser, der, aus, das heißt, es wird betont, wer ausharrt, der wird gerettet werden. Dieses der betont das Ausharren bzw. den Ausharrenden, wer es ist, der gerettet werden wird. Nur der. Und letztens, und der, der ausharrt, dessen Liebe erkaltet nicht. Wer ist es, der ausharrt? Der, dessen Liebe nicht erkaltet. Dessen Liebe warm bleibt zu Jesus und dann auch zu seinen Geschwistern und auch zur verlorenen Welt. Man vergleiche Jakobus 1, Vers 12. Ein seliger Mann, der in der Versuchung Ausdauer bewahrt, weil er, nachdem er sich bewährt hat, die Krone des Lebens empfangen wird, die der Herr denen verhieß, die ihn lieben. Nur Jesus Liebende werden diese Krone bekommen. Die Krone ist das ewige Leben, die Krone des Lebens. Und wer nicht die Krone des Lebens bekommt, was bekommt er? Den Tod. Das ist die Kehrseite. Es gibt nur zwei Alternativen. Entweder geht man ins Leben ein oder in den Tod. Das heißt, es gilt, die Liebe zum Herrn Jesus zu bewahren. Das heißt es, auszuharren. Römisch 5, Doppelpunkt, Punkt. Jesus gibt seinen Jüngern nun das Zeichen des Endes. In Vers 14. Das Zeichen wird nun gegeben. Sie fragten ja nach einem. Und diese gute Botschaft vom Königreich wird im ganzen Weltreich verkündet werden, allen Völkern zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Jetzt sind wir informiert. Ja. Aber das ist doch etwas vage, ja? Hat einer von uns den Überblick über die ganze Welt? Weiß irgendeiner von uns, wann das Evangelium die letzte Ecke erreicht hat? Nein, es bleibt also auch hier eine Ungewissheit. Fragen Sie nach einem Zeichen, er kann es Ihnen geben, und es ist dennoch nicht befriedigend. Aber dreierlei beachten wir hier. Erstens, es ist wie wenn Jesus am Ende dieses Überblicks, wir sind jetzt an den letzten Vers angelangt, dieses ersten Abschnittes, in dem er uns einen Überblick gibt über diese letzte Zeit. Wir sind jetzt an das Ende dieses Überblicks gelangt. Und es ist wie wenn Jesus am Ende dieses Überblicks über die Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft einen letzten Aufruf tun wollte. Es gibt Arbeit zu tun, handelt, bis ich komme. Sitzt nicht einfach da und wartet auf meine Wiederkunft. Es gibt Arbeit zu tun, handelt, bis ich wiederkomme. Das scheint er hier anzudeuten. Ihr selbst könnt dazu beitragen, dass meine Wiederkunft kommt. Eilt bis zur Wiederkunft, sagt Petrus, beschleunigt seine Wiederkunft. Wollen wir hinausgehen und es anderen sagen, dann kann er kommen. Das Zeichen setzen wir selbst zum Teil, nicht nur er. Zweitens, der Vers spricht von zwei Reichen. Diese gute Botschaft vom Königreich, das ist das Königreich Jesu, wird im ganzen Weltreich, Ökumene, von dem wir das deutsche Wort Ökumene haben, das nicht ein religiöser Begriff ist, er ist es geworden. Ökumene heißt ein großes Haus, in dem man bleibt. Ein Haus oder Hausbleibe, bleiben in einem Haus. Wo kommt dieser Ausdruck her? Geschichtlich scheint er vom Philosophen Aristoteles zu stammen. Aristoteles hatte einen ganz besonderen Schüler. Weiß jemand, wer dieser Schüler war? Das war der junge Alexander, Sohn des Philipp von Makedon. Den nördlichen Teil Griechenlands. Manchmal war Griechenland aufgeteilt in zwei Länder, die zwei verschiedene Länder waren, Makedonien und Achaia. Wenn sie vereinigt waren, dann galten diese zwei als die zwei Provinzen dieses Landes, Griechenland. Aber zur Zeit Philipps von Makedon war Makedonien wohl ein selbstständiges Reich. Und offenbar hat der Vater, der König, den griechischen Philosophen Aristoteles, Schüler von Platon, angeheuert, um seinen Sohn zu unterweisen. Und dieser Philosoph äußerte den Gedanken, alle Völker müssten eigentlich unter ein Dach kommen. Hier dieser alte Wunsch auch von Babel her, dass die Menschheit vereinigt werde. Das ist nicht ein schlechter Wunsch. Das ist auch Gottes Wunsch, dass wir nicht zerstreut würden. Das heißt, auseinander getrieben werden, wie Schafe ohne Hirten. Nur, wenn wir uns von Gott wenden, dann kann die Zerstreuung heilsam sein. Natürlich, die erste Zerstreuung war wichtig, weil die ganze Erde bevölkert werden sollte. Aber das hieß noch nicht, dass die Menschen sich uneinig werden mussten. Aber als dann eine falsche Einheit aufgebaut werden sollte um Babel, hat Gott mit Gewalt gleichsam, mit Sprachenverwirrung, die Menschen aufgeteilt in Einheiten, wohlbedacht, Einheiten, Spracheinheiten, Gruppen. Aber diese Gruppen lebten dann getrennt voneinander, sodass nicht wieder zu schnell eine solche Einheit im Zeichen der Auflehnung gegen den himmlischen Gott eintreten oder kommen konnte. Der Mensch hat diese Sehnsucht, mit den anderen Menschen eins zu sein. Aber diese Einheit kann nur kommen, wenn jeder Einzelne mit Gott selbst versöhnt ist. Das ist das Allererste, nicht die Einheit, die Horizontale, sondern die Senkrechte. Nun, Aristoteles äußerte diesen Wunsch, dass alle Völker unter ein Dach kämen und in ein Haus. Der junge Schüler hat dieses aufgesogen und als sein Vater allzu früh starb, wurde er noch, bevor er 20 war, König und versuchte nun prompt, diesen Gedanken seines Lehrers zu verwirklichen und zog hinaus, um andere Völker zu erobern. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Welt wird der Schwerpunkt der Geschichte von Asien nach Europa geführt. Mit der Schlacht um, jetzt den Ort vergessen, wo Alexander die Perser besiegt, kommt Asien, Persien war damals das Weltreich, als Griechenland Persien überwand, wurde natürlich Griechenland Hauptreich, und eben Griechenland liegt eben in Europa. Und so wurde das die Weltmacht übertragen von Asien nach Europa. Seitdem ist sie in Europa geblieben, der Schwerpunkt der Weltmacht. Amerika ist eigentlich als eine Verlängerung von Europa zu betrachten, was ethnische Gruppen betrifft, Völker betrifft. Also seit Aristoteles haben wir diesen Begriff Oikoumene oder bleibe in einem Haus, nicht in verschiedenen Häusern. Und diesen Gedanken haben die Römer übernommen. Nur auf Lateinisch heißt das Imperium, sodass die Römer ein Imperium, ein Weltreich dieser Art bauen. Das römische Reich ist eigentlich eine Erweiterung Roms, der Stadt Rom. Und wer im römischen Reich Bürger war, der war Bürger der Stadt Rom. Man könnte hier weiter darüber sprechen. Aber dieser Gedanke des Weltreiches, es gibt zwei Weltreichgedanken. Die Schrift kennt einen im Zeichen der Regierung Gottes, Hebräer Kapitel 1 und wohl auch 2. Aber die Welt kennt diesen Gedanken auch. Und jetzt konkurrieren diese zwei Weltreiche miteinander, diese zwei Weltreichgedanken, Begriffe, die konkurrieren miteinander. Und das haben wir in diesem Vers. Diese gute Botschaft vom Königreich, von der himmlischen Ökumene, von der himmlischen Weltregierung, wird im ganzen Weltreich dieser Welt verkündet werden und allen Völkern zum Zeugnis. Wo immer politische Völker wohnen, da soll das Evangelium hin und da wird es auch hinkommen. Der Vers spricht also von zwei Reichen, dem Königreich Jesu und dem irdischen Weltreich. Und jedes dieser zwei macht seinen Anspruch auf Menschen. Und wir leben heute in einer Zeit, wo der Mensch dabei ist, ein neues Haus zu bauen. Zunächst spricht man von einem europäischen Haus. So, glaube ich, hat sich Gorbatschow ausgedrückt und wohl auch andere, der Papst. Aber das soll dann erweitert werden mit der Zeit. Es soll ein weltweites Haus sein. Zu welchem Weltreich, zu welchem Imperium, zu welcher Ökumene will ich gehören? Zu diesem Weltreich oder zum anderen? Und dann, wann die Vertreter des himmlischen Königreichs überall hingekommen sind, dann kann der König selbst kommen, um sein Reich hier einzurichten auf dieser Welt und seinen Feinden hier seine Feinde zu schlagen. Dann kann er kommen. Das Dritte, was wir hier beachten wollen, in Verbindung mit diesem Vers 14. Wir haben hier den zweiten Hinweis auf eine weltweite Verbreitung der biblischen Botschaft. Wir hatten schon einmal einen Hinweis darauf, dass wenn Jesus kommt, die Botschaft weltweit gehört werden sein wird. Und hier haben wir den zweiten Hinweis darauf. Wir werden dem noch mehr begegnen. So viel zu klein a, dem Überblick über diese letzte Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. Wir sind bis zur Wiederkunft gekommen. Jesus deutet sie an. Dann wird das Ende kommen. Dann kommt er. Jetzt haben wir einige Aussagen zum letzten Zeitabschnitt, dem sogenannten Ende. Das Wort Ende spricht von zweierlei, einem kurzen Zeitabschnitt, aber von dem absoluten Ende, wann Jesus kommt. Ich sollte vorsichtig sein mit Vers 14. Es ist nicht ganz klar, was Jesus mit Ende in Vers 14 meint. Ob er meint, der letzte Zeitabschnitt, bevor er kommt, oder ob er sein Kommen selbst meint. Auf jeden Fall ist nicht ein allzu großer Unterschied. Die Zeit ist so kurz, dass es sich um ein kurzes Ende handelt. Aber in den Versen 15 bis 28 haben wir es mit einem kurzen Zeitabschnitt zu tun, der Ende genannt werden kann. Und hierzu wollen wir einiges bedenken. Aussagen zum letzten Zeitabschnitt in den Versen 15 bis 28. Römisch 1, wieder Doppelpunkt. Jesus spricht über eine große Bedrängnis oder Trübsal. Das tut er in den Versen 15 bis 22. groß A, ein Zeichen sagt die Bedrängnis an. Man darf also wissen, wann die Bedrängnis einsetzt. Jesus gibt ein Zeichen an. Dieses Zeichen sagt die Bedrängnis an. Vers 15. Wenn ihr also den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet wurde, wo? Wo in Daniel? Kapitel 9, ja? Kapitel 9. Nicht jetzt aufschlagen, wenn ihr interessiert seid, könnt ihr dieses Kapitel einmal lesen. Aber jetzt sind wir in Matthäus 24. Von dem durch Daniel den Propheten geredet wurde, an heiligem Ort werdet stehen sehen, der Leser beachte es. Jetzt wollen wir beachten, nicht nur dieses Wort von Daniel, sondern was er hier in Vers 15 sagt. Was tut Jesus? Er verzahnt seine Weissagung mit der alttestamentlichen Weissagung, die ja er selbst ebenfalls einmal gegeben hatte. Wer hatte Daniel diese Verheißung gegeben? Jesus. Er hieß damals nicht Jesus. Er war die zweite Person der Gottheit, Jahwe des Alten Testamentes. Er hatte Daniel das prophetische Wort gegeben. Er ist als Menschensohn bekannt mit diesem Wort. Und seine eigene neue Prophetie in diesem Kapitel verbindet er nun mit dem Alten, mit der Prophetie Alten Testamentes. Man denkt hierbei unwillkürlich an 2. Thessalonicher 2. Davon hatten wir es gestern schon, wo Paulus von dem Menschen der Sünde spricht, der sich in den Tempel setzt. Das ist das Gräuel, der Gräuel. Entschuldigung. Möglicherweise handelt es sich um den in Daniel erwähnten Vertragsbruch zur Hälfte der 7-Jahr-Zeit. In Daniel ist die Rede von einer Jahrwoche, in einer Woche von Jahren, und in der Mitte, in der Hälfte, wird ein Vertrag gebrochen, ein Bund gebrochen. Das Opfer muss aufhören. Offenbar hat das Opfer begonnen. Also möglicherweise handelt es sich, wenn Jesus von einem Gräuel spricht, um den in Daniel erwähnten Vertragsbruch zur Hälfte der 7-Jahr-Zeit. Ist dieses der Fall? Die Texte sind nicht allzu deutlich, aber sie scheinen doch verhältnismäßig deutlich zu sein. Ist dieses der Fall, sollten wir uns hier nicht geirrt haben, wäre mit einer Wiederherstellung des jüdischen Opfersystems mitsamt des Wiederaufbaus des Tempels zu rechnen. Denn in Israel opfert man nicht, es sei denn die Opferstätte da ist, und diese Stätte ist das Heiligtum, der Tempel. Wenn also das Opfern aufhören soll, muss es begonnen haben. Soll es begonnen haben, dann muss das System wieder eingeführt worden sein. Soll das System wieder eingeführt worden sein, dann muss der Rahmen vorhanden gewesen sein, der Tempel. Und der Gräuel dürfte dann wohl in diesem neuen Tempel zu Jerusalem auftreten oder erscheinen. Doch, Vorsicht, wirft dieser Gedanke ein Problem auf. Nämlich die Frage, sollte tatsächlich der, der soeben den Tempel eines ihn ablehnenden Israels verlassen hatte, weil es ihn verlassen hatte. Sollte dieser Jesus nun in seiner anschließenden Rede an seine Jünger einen neuen Tempel eines immer noch ungläubigen Israels ernst nehmen? Ihr merkt die Spannung, ja? Eben verlässt er einen Tempel, der mit Recht erbaut worden war. Mit Recht. Aber sobald man Jesus verlässt, verlässt er den Tempel. Hier wird von einem Volk gesprochen, das ihn immer noch nicht annimmt. Es baut einen Tempel, einen neuen Tempel, wie wenn Jericho wieder aufgebaut wird, im Zeichen der Ablehnung Gottes. Und Jesus spricht von einem Gräuel in diesem an diesem heiligen Ort, das als Zeichen dient, dass das Ende begonnen hat. Was sollen wir damit anfangen? Das ist schwierig. Und ich sage nicht, dass ich die Antwort kenne. Es ist nicht leicht, hierauf zu antworten. Allerdings könnte ich folgende Gedanken anführen. Ich weiß nicht, wie viel wert sie sind. Jesus spricht nicht ausdrücklich von einem Tempel, sondern von einem heiligen Ort, womit er an ein Heiligtum hätte denken können, das anderen heilig wäre, nicht notwendigerweise ihm. Er sagt, an einem heiligen Ort tritt ein Gräuel auf. Israel und die Gemeinde Jesu teilen oft dasselbe Los. Das ist Tatsache in der Geschichte. Wo Menschen Gott verlassen und sich gegen Gott auflehnen, da äußert sich diese Auflehnung gegen Gott seitens der Heiden gleichzeitig gegen wahre Christen und das Volk Israel. In den dunklen Jahren des Mittelalters wurden wahre Christen von der falschen Kirche verfolgt. Diese Zeit kennt aber auch die sogenannten Kreuzzüge, die in die Geschichte eingegangen sind als Kreuzzüge gegen die Heiden im sogenannten Heiligen Land, was aber nicht so allgemein bekannt ist, dass während dieser Kreuzzüge die Juden Gegenstand starker Verfolgung waren. Im Zeichen dieses Kreuzzuges für die Kirche wurden Juden hingemetzelt, verfolgt. Das heißt, die wahren Christen und das erste irdische Volk Gottes teilen oft dasselbe Los. Und wenn in Amerika die Wolken am Horizont sich heben, die dunklen Wolken, und wachsen, zunehmen, dann sind es die Juden in Amerika, die die Christen warnen. Interessantes Phänomen. Sie sagen zu der Gemeinde Jesu in Nordamerika, passen Sie auf, was uns geworden ist, was uns geschah, das passiert euch. Lebt nicht hinter dem Mond. Ja. Die wissen um die Zeichen der Zeit. Und es ist heute zwischen Juden und Christen eine starke, verhältnismäßig starke Solidarität. Sie unterstützen einander. Denn auch Juden sind neu gefährdet in den Vereinigten Staaten. Es ist ein neuer Antisemitismus, besser Antijudaismus, der dort zunimmt. Israel und die Gemeinde Jesu teilen also oft dasselbe Los. Wenn wir das behalten, dann könnten wir vielleicht diesen Text etwas besser verstehen. Sollte der Antichristus seinen Vertrag mit Israel brechen, Und dieses Volk somit beginnen zu bedrängen in der Mitte der letzten 7 Jahre der Geschichte Israels. Sollte das der Antichristus tun, könnte es durchaus ein Wink für Christen sein, mit Ähnlichem zu rechnen. Das heißt, ich gebe zu bedenken, dass Jesus hätte sagen wollen, ich sage nicht, dass dieses der eigentliche Tempel ist und dass er ernst zu nehmen ist. Ich sage nur, dass hier etwas geschehen wird, das für euch, meine Nachfolger, ein Wink ist. Passt auf, wenn das geschieht, wenn das Volk Israel bedrängt wird, dann werdet auch ihr bedrängt werden. Nehmt das zum Zeichen. Das könnte meines Erachtens die Lösung dieses Problems sein. Mit Vers 16 beginnt eine Aufforderung zur Flucht. Das wäre Groß B in diesem unter Römisch 1. Aufforderung zur Flucht in den Versen 16 bis 18. Jesus sagt, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Der auf dem Dach steige nicht nieder, um etwas aus dem Hause zu holen. Und der auf dem Felde kehre nicht um und zurück, seine Kleider zu holen. Das Flüchten hat also im Leben seinen Platz. Es ist also nicht immer notwendig, darunter zu bleiben. Das Wort Ausharren übersetzt das griechische Wort Hypomone, Hypo, unter, Mene, wieder dieses Bleiben, Oikumene, bleiben in einem Haus, Oikos ist Haus. Mene heißt bleiben, das Wort, das wir auch in Johannes 15 haben, bleibt in mir und ich in euch. Hypomone bleibt hart, verbleibt darunter, unter dem Druck. Wenn zu alten Zeiten feindliche Truppen eine Burg belagerten und bedrängten, dann natürlich gab es Verteidigung aus der Burg. Und es wurden allerlei Anstalten unternommen, um diese belagernden Truppen wegzukriegen. Wir haben heißen Teer rübergerossen über die Mauern und so weiter. Aber dann konnte der Offizier der belagernden Truppen, der angreifenden Truppen, seinen eigenen Männern sagen, Hypomone, bleibt darunter. Bleibt unter Beschuss. Aber diese Aufforderung auch unseres Herrn, darunter zu bleiben, auszuharren, hat seinen Rahmen. Das heißt, den Rahmen seines Willens. Dort, wo er will, dass ich bleibe. Manchmal ist das nicht sein Wille. Manchmal öffnet er eine Tür und das Mittel zur Bewahrung ist Flucht. Paulus schreibt an die Sklaven in 1. Korinther 7, hast du die Möglichkeit, frei zu werden? Wird sie dir gegeben? Nutze sie, du darfst frei werden. Das ist schon besser, als Sklave zu sein. Doch wenn nicht, dann harre aus, bleibe dort, wo du bist und ehre deinen Herrn. Eine Frau in der Ehe mit einem Ungläubigen. Sie darf nicht sich scheiden lassen. Sie muss darunter bleiben, diesem Los. Gibt der Herr ihr aber die Freiheit durch den Tod des Mannes oder er verlässt sie und hält sich getrennt, dann ist sie frei, sagt Paulus. Dann öffnet der Herr ihr die Tür zur Freiheit. Das geschieht auf verschiedene Art und Weise, wenn jetzt Missionare bedrängt werden in einem Lande, in dem sie das Evangelium verkünden, kann es sein, dass sie nicht fliehen können. Dann bleiben sie darunter. Aber manchmal gibt der Herr Gelegenheit zur Flucht. Dann darf man die Flucht ergreifen. Jesus spricht von Flucht. Er sagt, ihr werdet nicht bis zu Ende kommen der Städte Israels, bis ich komme. Was der Vers bedeutet, weiß ich nicht. Aber das ist nur ein Hinweis darauf, dass Flucht manchmal angesagt ist. Und wir haben hier wieder ein Beispiel. Das Flüchten hat also im Leben seinen Platz, wo der Herr das so führt. Das Darunterbleiben darf also nicht überbetont werden. Das habe ich persönlich lernen müssen, auch in der Seelsorge. Ich hatte das einmal in einer Verkündigung betont und hinterher kam ein armes Mädchen, eine Jugendliche zu mir und schüttete ihr Herz aus von ihrer Bedrängnis. Und dann dachte ich, oh weh, ich habe zu stark gesprochen. In diesem Fall wäre eine, zu wünschen, dass sie eine Tür zur Flucht hätte. Ich habe das lernen müssen. Also, wir haben das in der Schrift. Wer aber soll hier fliehen? Dann, es heißt, Jesus sagt, die in Judäa sollen dann fliehen. Wer ist das? Dabei könnte Jesus an alle israelitischen Bewohner Judäas denken. Wenn er jedoch in Vers 20 die zweite Person gebraucht, euch, ihr, dann denkt er an seine Nachfolger. Betet ihr zum Beispiel, dass eure Flucht, ja, es ist also auf jeden Fall die Flucht auch von Christen. Wenn er also in Vers 20 die zweite Person gebraucht, denkt er an seine Nachfolger. Entweder sind nur diese in Vers 16 gemeint oder wenigstens diese eingeschlossen. Eins von beidem. Da das ganze jüdische Volk aber bedroht zu sein scheint mit dem Gräuel, denn der Vertrag wird ja mit dem Volk Israel offenbar gemacht. Und Israel als Volk hat zu opfern begonnen. Und dieses Opfern soll jetzt aufhören. Und dieser Antichristus, der diesen Vertrag machte und jetzt bricht, beginnt jetzt das Volk Israel zu bedrängen. Da also das ganze jüdische Volk bedroht zu sein scheint mit diesem Gräuel, könnte Jesus an die ganze Bevölkerung im Lande Judäa, ob gläubig oder ungläubig, denken. Das ist die größere Wahrscheinlichkeit. Und die Christen in anderen Ländern, was sollen die tun? Denn der Antichristus herrscht nicht nur in Israel oder ist nicht nur dort tätig. Die Christen in anderen Ländern, die werden ebenfalls zu versuchen haben, sich in Sicherheit zu bringen, aber die in Israel sind wohl in erster Gefahr. Sie sind ja in unmittelbarer Nähe dieses Geschehens. Und die Christen sind ja Israeliten und die sollen sich also in Sicherheit bringen nach Möglichkeit, sobald sie es können. Sie sollen sofort bereit sein zu fliehen. Aber sobald andere ebenfalls von diesem Gräuel erfahren, sollen sie den Wink nehmen und sich selbst ebenfalls in Sicherheit versuchen zu bringen. Groß C, von der Schwere dieser Bedrängnis, dieser Trübsal, dieses Druckes, ist in den Versen 19 bis 22 die Rede, 19 bis 22, wie schwer diese Bedrängnis ist. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in diesen Tagen. Aber betet, damit eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Schabbat. Denn es wird dann große Bedrängnis sein, eine solche, die seit Anfang der Welt bis jetzt, das heißt bis dann, nicht geschehen ist. Nein, die gar nicht geschehen wird. Diese Bedrängnis wird die größte, die schlimmste sein. Die schlimmste Verfolgung. Und wenn jene Tage nicht kurz gemacht wären, würde kein Fleisch gerettet. Aber der Erwählten wegen werden sie kurz gemacht.